Das hatte ich auch noch nicht. Ein Lobpreislied mit Winterlandschaftshintergrund und Schneefall, oder? Herrlich. Zum Schmunzeln. Super. So, die Kinder gehen gerade in ihren Kindergottesdienst. Sieht gut aus. Lass uns dann gleich einsteigen mit der Predigt für heute. Und warten noch einen kleinen Moment. Die Weihnachtszeit ist ja auch eine besondere Zeit. Ganz ehrlich, ich mache mir auch Gedanken, ja, welche Predigten passen bewusst in die Advents- und Weihnachtszeit? Und welche Themen kann man auch nur in dieser Zeit predigen? Und eines dieser Themen, die man eigentlich, glaube ich, nur gut in dieser Zeit predigen kann, habe ich mir vorgenommen für dieses Mal und das nächste Mal. Das Thema heute heißt der Stammbaum Jesu und seine Bedeutung für uns heute. Und ich will direkt in den Predigttext einsteigen. Wenn ihr mutig seid, dürft ihr mitlesen. Matthäus 1, 1 bis 17. Ich lese uns den Text nach der Elberfelder Übersetzung. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Perez und Serach von der Tamar. Perez aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Abinadab, Abinadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram. Joram aber zeugte Usia. Usia aber zeugte Jotham. Jotham aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Amon. Amon aber zeugte Josia. Josia aber zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel aber zeugte Serubabel. Serubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Asor. Asor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achim. Achim aber zeugte Eliud. Eliud aber zeugte Eleasa. Eleasa aber zeugte Mattan. Mattan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Ich weiß nicht, wie es euch ging jetzt beim Vorlesen. Vielleicht hast du gedacht, ist das ein Scherz? Was kann man denn über so etwas predigen, ja? Beim Bibellesen gebe ich ganz ehrlich zu, wenn ich mir nicht vorgenommen habe, ich will es komplett lesen, sind so Abstammungslisten immer das, was ich gerne überspringe. Da gibt es wenig Inhalt, man verliert leicht den Überblick, diese ganzen Namen kann man sich eh kaum merken, ein paar wenige erkennt man wieder, aber irgendwie scheint es nicht interessant zu sein und ich überspringe das. Ich habe aber auch gelernt, mir die Frage zu stellen, warum steht etwas in der Bibel? Auf den ersten Blick könnte man denken, was interessiert mich der Stammbaum von Jesus? Auf den zweiten Blick aber merke ich, es lohnt sich. Wir haben heute ein herausforderndes und spannendes Thema vor uns. Ich hoffe, mir gelingt das auch, das so rüberzubringen. Wer sich von euch in den Stammbäumen oder in der Bibel auskennt, der weiß, es gibt ja nicht nur einen Stammbaum oder ein Abstammungsverzeichnis von Jesus, sondern es gibt zwei. Es gibt eins in Matthäus und eins in Lukas. Das von Matthäus haben wir eben gelesen, darüber predige ich heute. Und dann gibt es noch ein anderes, das in Lukas, das ist dann nächste Woche dran. Und damit ich nicht immer so in dieser Bezeichnung wechsle, ich merke mal, es ist für mich Abstammungsverzeichnis, mal Stammbaum. Ich versuche einfach mal bei Stammbaum zu bleiben, aber es meint das Gleiche. Ich will euch auch verraten, wie ich die Predigt gegliedert habe. Mein erster Punkt ist die Bedeutung des Stammbaums Jesu für ein gesundes Schriftverständnis. Das vermutet man gar nicht zuerst, aber da gibt es einiges, was wir lernen können. Das zweite ist die Bedeutung des Stammbaumes für unsere Sicht auf Jesus. Und zum Schluss ganz kurz die Bedeutung des Stammbaums Jesu für unsere Sicht auf Gottes Familie. Lass uns einsteigen mit dem ersten Punkt, die Bedeutung des Stammbaums Jesu für ein gesundes Schriftverständnis. Ich habe das ja schon gesagt, es gibt zwei Stammbäume von Jesus in der Bibel. Eins in Matthäus 1 und eins, und der andere Stammbaum ist in Lukas 3. Jetzt wäre die Erwartung, wenn wir zwei Stammbäume von Jesus haben, ja, die sozusagen die Linie bis auf Josef darstellen wollen, dann müssten auch beide übereinstimmen. Das tun sie aber nicht. Und hier liegt die erste Herausforderung, wenn man die Stammbäume einmal vergleicht und auch analysiert. Und ich will euch mal kurz zeigen, was ich meine. Der Benni kann mal so eine Gegenüberstellung bringen. Nächste Folie, genau. Könnt ihr es ein bisschen erkennen? Ich habe mal so ein paar, zwei prominente Stellen, ja, so rausgegriffen. Die beginnen auch unterschiedlich. Der Lukas, der beginnt bei Adam, beziehungsweise ist es von Adam bis Jakob, bis Josef. Und der Matthäus, so wie ich eben gelesen habe, von Abraham bis Josef. So, und dann seht ihr Matthäus 1 und Lukas 3, David, und dann fängt es schon an. Matthäus überliefert Salomo, Rehabiam, Abia und Asa, und der Lukas ganz anders, Nathan, Matata, Menna und Melea. Und dann geht das so weiter. Und dann geht es weiter, Achim, Eliud, Eleasa, Matan, Jakob, Josef. Und dann das, was vor Josef kommt, ist bei Lukas ganz anders. Jannai, Melchi, Levi, Mattat, Eli oder Eli und Josef. Vergleicht man mal jetzt statistisch beide Stammbäume, dann merkt man, nur ca. 40% der Namen in Matthäus gibt es auch bei Lukas. Und in der Linie von Abraham bis Jesus unterscheiden sich beide Linien um ca. 60%. Also das ist keine Kleinigkeit. Das ist mal nicht nur ein Name, der da irgendwie vertauscht wurde oder einfach nur anders genannt wurde. Und wenn wir das einfach mal nüchtern analysieren, merken wir haben hier einen Widerspruch in der Bibel. Und das an so einer Stelle. Es gibt ein Zitat von einem Kaiser, einem römischen Kaiser, der war mal Christ und ist dann vom christlichen Glauben abgefallen. Der hat 331 bis 363 nach Christus gelebt. Und er hat die Christen so verspottet. Der hat gesagt, die Christen wüssten nicht einmal, wie der Großvater von Jesus geheißen habe. Und wenn man sich so diese Liste anguckt, hat er recht. Ich erinnere mich auch an einen Satz von meinem Alttestament-Dozenten während des Studiums, Stefan Stiegler, der hat sinngemäß einmal gesagt, Probleme mit der Bibel bekommt man nur dann, wenn man sie liest. Wer nicht liest, hat auch keine Probleme oder Fragen, denen er sich stellen muss. Ich glaube zwar nicht, dass Bibellesen wirklich Probleme macht, aber für diejenigen, die in der Bibel Gottes Wort sehen, auf das man sich verlassen kann und das in seinen Aussagen wahr ist, gibt es hier schon eine Frage, die herausfordert und die man beantworten muss. Und ich finde das nicht schlimm. Lasst uns einfach diese Herausforderung annehmen, uns der Stellen und Antworten finden. Es beginnt zuerst damit, dass wir anerkennen, beide Evangelisten wollten einen Stammbaum von Josef, dem rechtlichen Vater von Jesus, überliefern. Das haben sie gemacht, das haben sie reingeschrieben in ihr Evangelium. Und wir erkennen auch an, beide Stammbäume haben Unterschiede und Abweichungen. Und es ist klar, dass nicht beide gleichzeitig wahr sein können. Irgendwo steckt da ein Fehler drin. Auf den ersten Blick könnte man nun meinen, dass solche Unterschiede oder offensichtliche Fehler in der biblischen Überlieferung das Zeugnis und die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellen würden. Aber Achtung! Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass genau das Gegenteil der Fall ist, und das will ich erklären. Lasst mich das euch mal begründen. Das Offensichtliche zuerst. Wir haben in der Bibel vier Zeugen vom Leben von Jesus in diesen Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alle vier betrachten das gleiche Ereignis, das Leben von Jesus. Sie setzen aber inhaltlich andere Schwerpunkte, was ich schön finde, ja? Wir können verschiedene Perspektiven auf das eine Ereignis gewinnen. Und daher gibt es auch, genau, sie setzen an inhaltlich andere Schwerpunkte, wir merken das. Und deswegen gibt es auch an vielen Stellen nicht nur Ähnlichkeiten, sondern auch Abweichungen. Und wenn wir ganz logisch überlegen, was passiert, wenn verschiedene Menschen das gleiche Ereignis betrachten und authentisch berichten, dann erwarten wir genau das. Große Gemeinsamkeiten, aber in Detailfragen Unterschiede. Wir haben ja vier verschiedene Menschen vor uns, die ein Ereignis bezeugen. Und wenn ich das mal vergleiche mit einem Gerichtsprozess, im Gericht merkt man ja, da kommt es wirklich auf glaubwürdige Zeugen an, die Wahrheit berichten. Wenn man in einem Gerichtsprozess Zeugen hört und alle Zeugen schildern ihre Beobachtung genau gleich, zu welchem Eindruck würde dann der Richter und die Beobachter kommen? Sie würden sagen, die haben sich abgesprochen. Also irgendwie wird hier Wahrheit eher verschleiert. Es sind nicht mehr authentische Zeugnisse der einzelnen Zeugen, weil wenn es authentische Zeugnisse werden, echte, wahre Zeugnisse, dann müsste es auch kleine Unterschiede geben. Und ich will mal diesen Vergleich übertragen auf die Evangelien. Gerade die Unterschiede in den Evangelien machen deutlich, dass die ersten Christen hier Authentisches überliefert haben. Sie haben der Versuchung widerstanden, die Unterschiede auszumerzen und die Aussagen zu vereinheitlichen. Kirchengeschichtlich gab es nur ein Versuch, das mal zu harmonisieren. Es gab mal eine Kirche, die hat aus allen vier Evangelien ein Evangelium gemacht. Gott sei Dank hat sich das nicht durchgesetzt. Und wir haben in unserem Neuen Testament vier Evangelien. Woher nun aber die Unterschiede? Jetzt kann man studieren und es gibt wichtige Gründe und mögliche Gründe. Ich nenne euch mal die zwei wichtigsten Gründe, die man nennen kann oder die ich nennen möchte. Es scheint so, dass beide Evangelisten einfach unterschiedliche Abstammungsregister verwendet haben. Und verschiedene Quellen führen einfach zu verschiedenen Aussagen. Die haben sich wirklich bemüht, also die wollten sich den Stammbaum Jesu nicht ausdenken, die wollten echte Namen in einer Linie nennen. Sie haben ihr Bestes gegeben, aber sie hatten wahrscheinlich verschiedene Quellen, verschiedene Abstammungsregister. Beide Evangelisten hatten auch andere Aussageziele und haben sich deshalb jeweils auch für ein anderes Konzept entschieden, mit dem sie den Stammbaum zusammengestellt haben. Und vielleicht ist euch das aufgefallen. Der Matthäus zum Beispiel am Ende bringt uns immer irgendwas mit dieser 14. 14 Geschlechter von Abraham bis David, 14 Geschlechter von David bis zur Wegführung nach Babylon und 14 Geschlechter vom sozusagen Rückführung bis zu Jesus. Und allein an solchen Aussagen merkt man, da ist ein Konzept dahinter, da ist eine theologische Aussage dahinter, wie er das zusammenstellt und warum er das zusammenstellt und warum der ein oder andere vielleicht auch mal etwas weggelassen hat in der Auflistung. Also diese Stammbäume wollen wirklich Abstammung Jesu darstellen, aber sie machen nicht den Stress und den Druck, irgendwie was vollständig bis ins Letzte darlegen zu müssen oder zu sollen. Was ist jetzt die Bedeutung des Stammbaums Jesu für ein gesundes Schriftverständnis? Folgende Aussage ist aus meiner Sicht richtig. Die Bibel ist wahr und zeigt uns Gottes Wahrheit. Mit dem, was ich heute predige, stelle ich das nicht in Frage. Aber wir merken, biblische Wahrheit ist nicht die Denkweise von richtig oder falsch. Es geht nicht darum, wer hat Recht. Wir haben eine Bibel, ein Wort Gottes und verschiedene Perspektiven darüber, was am Leben von Jesus für den christlichen Glauben wichtig ist. Und dabei gibt es große Übereinstimmung, aber es gibt auch kleinere Abweichungen und Unterschiede, nicht nur in den Stammbäumen. Und die ersten Christen haben sich glücklicherweise nicht dafür entschieden, nur ein Evangelium in ihre Sammlung mit aufzunehmen, sondern sie haben vier Evangelien anerkannt und die Unterschiede nicht harmonisiert. Warum? Weil sie diese Glaubenszeugnisse von Jesus nicht in die Kategorie wer hat Recht oder wer hat nicht Recht gelesen hatten oder wer hat mehr Recht oder was ist mehr wahr. Sondern es war einfach glaubwürdige, authentische Zeugnisse und sie haben es ausgehalten, dass es diese Abweichung gibt. An diesem Vorbild können wir etwas Wichtiges für uns lernen. Wir können eine Falle vermeiden, in die bibeltreue Christen immer wieder getappt sind. Es ist eine leidvolle Geschichte, dass Christen sich viel über richtig und falsch gestritten und oft auch getrennt haben. Einfach deshalb, weil sie meinten, nur eine Sichtweise, die Bibel zu verstehen, ist richtig und Gottes Wort gemäß. Und das Ergebnis waren und sind Streit und Spaltung, die Gott keine Ehre gemacht haben. Versteht mich nicht falsch, ich bin sehr für Streitkultur in christlicher Gemeinde. Aber es gibt auch eine Art, miteinander zu streiten über Detailfragen, die Gott keine Ehre macht. Und man wundert sich, worüber sich Gemeinden zerstreiten und spalten können. Ich finde, in dem Umgang der ersten Christen mit diesen Evangelien auch mit Unterschieden ein Vorbild für uns. Und es ist beispielhaft. Ich freue mich darüber, dass die frühe Kirche sich nicht dazu entschieden hat, hier nach richtig oder falsch zu sortieren. Sie haben sich nicht für Matthäus oder Lukas entschieden, sondern sie haben beide Evangelien trotz Unterschieden als echtes und wahres Wort Gottes anerkannt und überliefert. Was sind also die Merkmale für ein gesundes Schriftverständnis an diesem Beispiel gesehen? Das eine habe ich schon gesagt, Christen glauben an ein Wort Gottes, das Widersprüche und Abweichungen in Detailfragen oder auch in Sohnfragen enthalten kann. Aber das ist nicht die Schwäche, sondern die Stärke. Und ich erinnere uns an das Argument, das ich vorhin schon genannt habe. Wenn offensichtliche Fehler nicht beseitigt wurden, nicht harmonisiert wurden, dann kann man davon ausgehen, dass echte und nicht geschönte Berichte weitergegeben wurden. Und die grundsätzliche Beobachtung, das will ich auch festhalten, ist, in den wesentlichen Aussagen stimmen die Berichte überein. Man erkennt am Inhalt, ob ein Evangelium echte Aussagen über Jesus enthält oder nicht. Und wisst ihr, als die ersten Christen entscheiden mussten, welche Evangelien kommen in die Bibel rein und welche nicht, da gab es ja nicht nur diese vier. Da gab es eine Fülle von Evangelien. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen Mythos aufräumen. Es gibt manchmal so Romane, die erscheinen oder auch Filme. Da gibt's so diesen Verdacht, also ich denke jetzt an sowas wie die Dan Brown Bestseller, ja? Illuminati, Sakrileg, Da Vinci Code, aber man könnte auch andere nennen. Da gibt's immer so die Theorie, dass die frühe katholische Kirche aus Machtinteressen einfach entschieden hat, welche Texte in der Bibel landen dürfen und welche nicht. Aber wenn man einfach mal die Geschichte der Entstehung des Neuen Testaments oder der Bibel anschaut, dann merkt man, gerade beim Neuen Testament, das war ganz anders. Der biblische Kanon, den wir haben, der ist dadurch entstanden, dass die Christen unterscheiden konnten, was ist denn ein Wort Gottes? In welchem Wort Gottes ist der Heilige Geist präsent? Was ist authentisch? Was ist echt? Was überliefert Wahrheit? Und ihr könnt mal den Test machen. Wenn euch mal so ein anderes Evangelium unterkommt, wie zum Beispiel das Thomas-Evangelium oder das Petrus-Evangelium oder welches alles gibt, lest die mal. Mit dem, was ihr über Jesus wisst und von den Evangelien, die ihr habt. Und ihr werdet mitkriegen, es ist nicht schwer zu unterscheiden, was ist echt und was ist nicht echt. Was ist authentisch christlich und was ist nicht authentisch christlich. Also in den wesentlichen Aussagen stimmen die Berichte überein und die Unterschiede, die wir feststellen, machen die Gesamtaussage glaubwürdiger. Habt ihr den Gedanken verstanden? Ich finde das genial. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Der Stammbaum Jesu, seine Bedeutung für unsere Sicht auf Jesus. Jetzt haben wir wieder eine Folie, die nächste. Genau. Es beginnt Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und hier haben wir zum Beispiel eine von den wichtigen Aussagen, die in beiden Stammbäumen übereinstimmen. Jesus Christus ist der Sohn Davids. Und das ist sehr wichtig. Jesus ist ein Sohn Davids. Und das ist an die Juden gerichtet. Es ist ein Messias-Titel. Die ersten Christen haben hier in Jesus den Messias erkannt, auf den die Juden bis heute warten. Und wir wissen, Jesus Christus ist wirklich dieser Messias, der an Heiligabend gekommen ist. Das ist das eine, was wir erfahren. Hier wird Jesus mit diesem Anspruch, wirklich der Retter der Welt, der Messias zu sein, versehen. Und das zweite ist, Jesus ist ein Sohn Abrahams. Und damit ist verbunden, dass er ein Segen für alle Völker ist. Vielleicht haben einige von euch diese Zusage an Abraham im Kopf, im Alten Testament, wo Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und hier in Jesus geschieht genau das. Jesus ist ein Sohn Abrahams und über Jesus geht die Segenslinie weiter, mit der alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Und das bringt der Matthäus hier unter. Jesus ist sozusagen jemand mit weitem Arm, ja? Er umspannt die Judenwelt, klar, da kommt er her, für sie will er Messias sein, aber er umspannt auch die Heidenwelt, alle Völker. Jetzt Vers 17, ist auch spannend, was erfahren wir hier? So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Es gibt ja viele Möglichkeiten, mit Zahlen in der Bibel zu spekulieren. Ja, ich bin nicht für Spekulationen, aber ich merke, wenn ich darauf hingewiesen werde vom biblischen Autor, hier von Matthäus, dann lohnt es sich, diese Zahlen einfach mal wahrzunehmen. Und er bringt das unter den Stammbaum so an, nach dem Motto, vielleicht habt ihr vergessen mitzuzählen, verpasst das nicht. Und was sind das für Zahlen, die er uns hier gibt? Zahlen haben ja auch eine Bedeutung. Und er möchte, dass wir nachdenken und darauf kommen. Das eine ist, uns fällt auf, er hat eine dreifache Aufzählung, oder? Es ist dreimal von bis 14, von bis 14, von bis 14, eine dreifache Aufzählung. Und der Christ, der das liest, denkt an drei automatisch an die Trinität, den dreieinen Gott, an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber was machen wir jetzt mit der 14? So, im Wissen der biblischen Zahlen 14, da steckt die 7 drin, ja, die Zahl der Vollendung, 7. Es gibt viele Anspielungen auf die 7. Ja, ich nenne euch mal zum Beispiel diese 7 Schöpfungstage, ja. Aber die 7 kommt öfter vor. Und 7 ist die Zahl Gottes, die Zahl der Vollendung. Hier steckt also drinne, da hat es was damit zu tun, dass ein göttlicher Heilsplan vollendet wird mit Jesus. Und wie kommt jetzt die 2? Man könnte sagen, die 2 steht einmal für die Juden auf der einen Seite und für die Heiden auf der anderen Seite. Und wie soll unsere Sicht auf Jesus sein? Dann merken wir, und jetzt fasse ich das mal zusammen, wenn jemand einen Stammbaum, Abstammungsregister überliefert, dann möchte er wirklich herleiten, der ist ein echter Mensch mit einer Geschichte, mit einer Verankerung in der Welt. Gott kommt als echter Mensch auf diese Welt, sonst hätte er keinen Stammbaum überliefert. Und jetzt mit den Zahlen, in Jesus ist Gottes Werk, ist Gott am Werk mit seinem Heilsplan. Von Abraham bis David, bis zum Exil, bis zu Jesus. Und mit Jesus kommt der Messias, derjenige, der der Messias der Juden ist, aber nicht nur der Juden, sondern auch der Heiden. Das mal grob zusammengefasst zu der inhaltlichen Bedeutung und des Stammbaums für unsere Sicht auf Jesu. Jetzt der dritte Punkt, der ist auch nochmal spannend. Die Bedeutung des Stammbaums Jesu für unsere Sicht auf Gottes Familie. Wir machen zwei Beobachtungen. Das eine ist, und ich glaube, es ist eine Botschaft für unsere Zeit, die erste Beobachtung ist, entscheidend für die Zugehörigkeit zu dieser Familie oder zu diesem Stammbaum ist nicht biologische Abstammung, sondern Annahme. Ist euch das aufgefallen? Das geht ja immer bis auf Josef. Aber wenn ich euch die Frage stelle, welchen biologischen Zusammenhang gibt es zwischen Jesus und seinem Vater Josef, dann wissen wir übereinstimmend in allen Evangelien, dass bezeugt wird, die haben nichts miteinander zu tun, biologisch. Weil ja Jesus gezeugt wurde vom Heiligen Geist und geboren wurde von Maria. Die ganze Liste hat biologisch nichts mit Jesus zu tun. Es ist der Stammbaum von Josef. Und trotzdem ist Jesus wirklich durch die Abstammungslinie von Josef Sohn Davids, weil das ist wichtig. Die Denkweise damals war die der Annahme. Da ging es nicht zuerst darum, dass du Sohn bist durch die Biologie, sondern du bist dann Sohn, wenn du legitim als Sohn anerkannt wurdest. Und indem Josef Jesus als legitimen Sohn anerkannte, war Jesus wirklich sein Sohn. Und als Sohn Josefs war er Sohn Davids. Und wir können das auch auf uns beziehen. Wie können wir denn echte Kinder Gottes werden? Du kannst ein echtes Kind Gottes sein, wenn Gott dich als sein Kind annimmt. Und Gott lädt dich ein. Komm in meine Familie, ich will dir ein guter Vater sein. Du kannst durch die Annahme Gottes echter Sohn und echte Tochter sein. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs in unsere heutige Zeit. Ich merke, dass es immer weniger selbstverständlich ist, dass Kinder bei ihren biologischen Eltern leben und groß werden. Und es fühlt sich immer wie so ein Defizit an. Aber hier gibt es auch eine Perspektive vom Neuen Testament. Man kann echtes Kind, echter Sohn und echter Tochter sein, wenn man Eltern hat, die einen selber annehmen. Die Biologie ist nicht das Entscheidende darüber, ob man Eltern hat, sondern ob es Menschen gibt, die diese Rolle nehmen und wirklich Eltern sind. Und das finde ich toll, so nebenbei. Zweite Beobachtung. Welche Menschen wählt Gott als seine Familie? Da gibt es ja diese vielen Männernamen und dann gibt es die Ausnahmen. Es gibt ein paar wenige Frauennamen. Ist euch das aufgefallen? Normalerweise werden die Frauen immer verschwiegen, aber hier werden sie genannt. Und diese Zusammenstellung lässt in uns den Verdacht aufkommen, dass das Absicht ist. Und die Frauen sind auch für uns ein doppelter Hinweis darauf, was Gott entspricht. Gott nimmt an, Gott hat keine Berührungsängste mit sündigen und fehlerhaften Menschen. Und das ist die nächste Folie. Schaut euch mal an, welche vier Frauen da drin vorkommen. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Die Maria könnte man auch noch nennen, die lasse ich jetzt an der Stelle mal weg. Bei diesen vier gibt es Gemeinsamkeiten. Schaut mal hin. Die erste Gemeinsamkeit ist, sind alles Ausländerinnen. Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr mal nachschlagen und die Geschichten damit vergleichen. Und dann haben auch alle Frauen irgendwie ein anrüchiges Thema in ihrer Biografie. Da ist die Tamar. Das Kind, was sie zeugt, oder die beiden Kinder, die im Stammbaum auftauchen, das hat sie als Prostituierte gezeugt mit ihrem Schwiegervater. Dann ist die Rahab da, die auch Ausländerin ist, Prostituierte. Dann die Ruth. Ich habe das mal genannt, Verführung zu außerehelichem Sex als Strategie zur Partnerfindung. Schaut mal an, wie die sich sozusagen ihrem Mann nähert. Und dann die Bathseba. Eine Ausländerin und David begeht mit ihr Ehebruch. Sie ist da wenig schuld dran, sag ich mal, sondern hey, das ist, aber es ist ein anderes Thema, dass David da seine Grenzen überschreitet als König, seine Macht missbraucht. Aber diese Zusammenstellung ist Absicht. Die Familie Gottes weist schon darauf hin, dass die ganze Menschheit mit dazugehört. Fällt euch das auf? Es sind nicht nur die Israeliten, sondern hier ganz bewusst mit den Frauen immer Ausländerinnen platziert. Und wir merken, Gott sucht sich nicht die Elite, die besonders Heiligen aus, sondern zur Familie Gottes gehören Menschen mit Brüchen im Leben, mit Makel, ganz normale Menschen. Und wisst ihr, die Maria könnte man theoretisch auch dazu zählen, weil stellt euch mal die Situation der Maria vor. Die kriegt da ein Kind und der Josef sagt, es ist nicht von mir. Was denken alle anderen in der Umgebung? Denkst du, irgendeiner glaubt die Geschichte mit dem Heiligen Geist? Nur die, die es glauben, glauben es, ja. Aber für jeden anderen ist klar, irgendwas ist da nicht mit rechten Dingen passiert. Und damit musste sie leben. Aber wir wissen, dass für Maria Jesus sozusagen anders gezeugt wurde und eine Jungfrauengeburt stattgefunden hat. Und diese Zusammenstellung ist auch eine Aufgabe zum Weiterdenken, wie Gott seine Familie heute aussucht, die sie in seiner Gemeinde zusammenkommt. Dieser Gott hat keine Berührungsängste. Wenn ihr euch die Geschichte dieser Frauen anguckt, ihr merkt auch, es ist anders weitergegangen, als sie angekommen sind, oder? Und das ist auch eine Perspektive, eine positive Perspektive. Jetzt mache ich an der Stelle Schluss. Ich sage Amen. Aber ich will eine Einladung aussprechen. Ich habe ja darüber geredet, welche Menschen Gott für seine Familie erwählt und dass man ein Kind Gottes werden kann, wenn Gott die Person annimmt. Und wir wissen, dass Gott jeden als ein Kind annimmt, der es will. Und wenn du heute hier bist und wenn du sagst, ich bin noch nicht Kind Gottes, ich bin noch nicht von ihm angenommen, weil ich mich noch nicht dafür entschieden habe, dann kannst du dich heute dafür entscheiden. Dann kannst du heute sagen, ich will heute ein Kind Gottes werden. Und wenn es dir so geht, komm auf mich zu oder geh auf irgendjemanden zu, von dem du weißt, der kann dir zeigen, wie man ein Kind Gottes wird. Wisst ihr, es gibt nichts Schöneres, als zu dieser Familie Gottes zu gehören. Es gibt nichts Schöneres, als Gott seinen Vater zu nennen. Und es wäre schade, wenn du es dir wünschst und es heute verpasst. Du kannst heute ein Kind Gottes werden. Nutz das für dich. Amen.